Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast, aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der für die Menschen dort natürlich eine ganz fürchterliche Katastrophe ist, klar. Aber eben auch für die Nachbarn, Polen zum Beispiel, die baltischen Republiken, Estland, Lettland und Litauen. Auch wenn die noch nicht direkt betroffen sind. Aber jetzt ist es zum offenen Konflikt zwischen Russland und Litauen gekommen, der Hörerinnen und Hörern Sorgen macht. Wir haben einige Mails dazu bekommen. Es geht um die vom russischen Mutterland abgeschnittene Exklave Kaliningrad an der Ostsee und die Weigerung Litauens, Güterzüge, die von der EU sanktionierte Waren geladen haben, durchs eigene Land dorthin passieren zu lassen. Sollte das so bleiben, behält sich Moskau, so wörtlich, das Recht vor, zum Schutz unserer eigenen nationalen Interessen zu handeln. Was immer das heißt. Da gibt es natürlich eine Sorge im Westen. Russland könnte zum Beispiel den Suwałki-Korridor schließen und damit den Krieg auf NATO-Gebiet tragen. In einem Film bei Arte beschrieb Vaidotas Urbelis vom litauischen Verteidigungsministerium schon im März, also etwa einen Monat nach Kriegsbeginn, diese brenzlige Region, die als Achillesferse der NATO-Ostflanke gilt.
Hier haben wir belarussisches Territorium, das zum russischen Militärgebiet gehört. Und an der Ostsee haben wir die russische Exklave Kaliningrad, die stark militarisiert ist. Die Verbindung zwischen Litauen, der NATO und Polen ist dieser Korridor hier. Wir haben vor, jeden Zoll litauischen Bodens zu verteidigen.
Dieser Suwałki-Korridor, benannt übrigens nach der größten polnischen Stadt in der Region, das ist die nur knapp 100 Kilometer breite Verbindung zwischen Polen und Litauen, eingeklemmt zwischen dem russischen Kaliningrad im Norden und Belarus im Süden. Wäre die dicht, dann gäbe es eben keine Landverbindung mehr zu allen drei baltischen NATO-Staaten. Setzt das kleine Litauen also nur EU-Sanktionen durch oder spielt es bewusst mit dem Feuer? Wie gefährlich ist die Lage? Darüber reden wir in diesem Podcast. Dazu wie immer auch über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine und dann in einem Schwerpunkt über das neue Friedensgutachten der führenden deutschen Friedensforschungsinstitute. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuell-Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 21. Juni um 16 Uhr. Andreas, und auch heute der Blick auf den Donbass. Wie sieht's dort aus?
Ja, der Schwerpunkt im Donbass ist nach wie vor die umkämpfte Stadt Severodonetsk. Die russischen Truppen konnten inzwischen in das Industriegebiet vordringen. Dort ist jetzt nur noch das Chemiewerk unter ukrainischer Kontrolle. So ist es von ukrainischen Stellen zu hören. Die Truppen seien aber noch nicht komplett eingeschlossen. Russische Verbände haben mittlerweile einige kleinere Ortschaften südöstlich von Severodonetsk eingenommen. Damit gerät nun aber auch immer stärker die Partnerstadt Lysychansk in das Visier der russischen Streitkräfte. Die Stadt wird ebenfalls seit Tagen von schwerer Artillerie beschossen. Der Gouverneur von Luhansk spricht von katastrophalen Zerstörungen. Artillerieangriffe werden aber auch aus anderen Orten im Donbass gemeldet. Größere Geländegewinne hat es dadurch aber durch die russischen Truppen bisher offenbar nicht gegeben.
Kleine Nachfrage, Andreas, vielleicht gucken wir mal etwas weiter raus aufs Meer, nämlich auf das Schwarze Meer und dort genauer auf die Schlangeninsel. Da soll es zum Einsatz westlicher Waffen gekommen sein.
Ja, und zwar sind dort erstmals westliche Harpoon-Antischiffsraketen eingesetzt worden. Die Schlangeninsel liegt rund 140 Kilometer südlich der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Das kleine Eiland ist in den ersten Kriegstagen von russischen Soldaten besetzt worden. Es hat eine strategische Bedeutung, denn durch die Schlangeninsel kann man quasi den ganzen westlichen Teil des Schwarzen Meeres kontrollieren. In der vergangenen Woche haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben einen russischen Bergungsschlepper mit Antischiffsraketen versenkt. Das Schiff war unterwegs, um die russischen Truppen auf der Insel mit Munition und Proviant zu versorgen. Es heißt, bei diesem Angriff seien zwei britische Harpoon-Antischiffsraketen eingesetzt worden. Damit hat die Ukraine einmal mehr gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, die russische Marine auf Distanz zu bekämpfen. Wir erinnern uns ja auch noch an die Versenkung des Flaggschiffs Moskwa durch zwei ukrainische Neptun-Flugkörper. Das heißt, es ist für Russland durchaus riskant, die eigenen Truppen auf der Schlangeninsel auf dem Seeweg zu versorgen, zumal auch andere westliche Länder die Lieferung von weiteren Antischiffsraketen zugesagt haben.
Wenn man das alles so hört, Andreas, dann verfestigt sich ja eigentlich Tag für Tag der Eindruck, großartige Bewegung gibt es nicht. Das deutet eben alles darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wohl nicht zu Ende gehen wird. Aber wie kann er beendet werden? Das beschäftigt eben nicht nur die Politik, sondern auch Konflikt- und Friedensforscher. Jedes Jahr legen in Berlin die führenden deutschen Friedensforschungsinstitute ein, wie es heißt, Friedensgutachten vor. Das enthält dann immer Empfehlungen an die Politik. Und diesmal ist natürlich die Ukraine das zentrale Thema. Andreas, du kennst das jetzt präsentierte Friedensgutachten 2022. Wie lauten denn da die Empfehlungen der deutschen Friedensforscher?
Ja, das Ziel ist natürlich das Ende des Krieges. Die Friedensforschungsinstitute gehen aber davon aus, dass der Krieg noch länger dauern könnte. Und daher beziehen sich ihre Empfehlungen nicht so ganz konkret auf die gegenwärtige Situation. Man denkt vielmehr schon einige Schritte weiter. Für die Friedensforscherinnen und Friedensforscher ist es nämlich ganz wichtig, schon jetzt für die Zeit danach vorzuplanen. Es ist notwendig, Strategien zu entwickeln, wie man wieder zu einer Friedensordnung kommt. Denn der Krieg in der Ukraine hat die gegenwärtige europäische Sicherheitsordnung ja zertrümmert. Bisher hat es ja immer geheißen, Sicherheit in Europa könne es nur mit Russland und nicht gegen Russland geben. Aber von dieser Vorstellung muss man sich jetzt verabschieden. In dem Friedensgutachten heißt es wörtlich, der russische Angriff auf die Ukraine verfolge imperiale Ziele und trage Züge eines Vernichtungskrieges. Und daher sei eine Revision der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung unumgänglich. Und hierzu werden einige, wie ich finde, eher allgemeine Empfehlungen gegeben. Da heißt es unter anderem, Diplomatie und regionale Organisationen für die Konfliktbearbeitung müssten gestärkt werden. Außerdem wird eine restriktive Rüstungsexportpolitik für notwendig erachtet.
Oho, also wenn man das nimmt jetzt restriktive Rüstungsexportpolitik, dann könnte man ja meinen, die Forschungsinstitute würden die gegenwärtigen Waffenlieferungen an Kiew kritisch sehen. Aber ich glaube, die Militärhilfe an die Ukraine kriegt den Daumen hoch, sie wird für richtig gehalten.
Das stimmt, das ist richtig. Die Zurückhaltung beim Waffenexport bezieht sich nicht auf die Ukraine, sondern auf andere internationale Krisen und Konflikte. Im Ukraine-Krieg vertritt das Friedensgutachten eine klare Position für Waffenlieferungen. Das mag man inkonsequent und widersprüchlich finden, aber die Ukraine muss sich verteidigen können, so die Begründung. Und aus Sicht der Friedensforschungsinstitute gibt es in der Ukraine keine Anzeichen dafür, dass es auf beiden Seiten eine Bereitschaft gibt, diesen Krieg jetzt zu beenden. Daher hält man Waffenlieferungen und Sanktionen für notwendig. Das sagt jedenfalls Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Mit ihr habe ich über das Friedensgutachten gesprochen.
Wir argumentieren für ein Erkämpfen von Verhandlungen. Dafür, dass man durch ernsthaften Druck auf Russland dazu kommt, dass Verhandlungen auf lange Sicht möglich werden. Das sind Sanktionen, das ist militärische Unterstützung und das ist wirklich harter, auch diplomatischer Druck auf Russland, die notwendig sein werden, um der Ukraine einen Platz am Verhandlungstisch zu erkämpfen.
Das heißt, durch die Waffenlieferungen sollen die Kosten des Krieges für den Kreml nach oben getrieben werden, dass sich auf russischer Seite die Erkenntnis durchsetzt, dieser Krieg sei militärisch nicht zu gewinnen, also lieber verhandeln. Das ist aber ein riskanter Ansatz, denn es kann ja sehr lange dauern, bis der Kreml zu dieser Erkenntnis kommt. Im Augenblick sieht es ja nicht danach aus. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja am Wochenende gesagt, der Krieg könnte durchaus Jahre dauern.
Also der Ansatz in diesem Gutachten, der mich zugegebenermaßen etwas überrascht, heißt Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Das ist doch auf den ersten Blick wirklich eine eher ungewöhnliche Position für Friedensforschungsinstitute. Ich hätte das so nicht erwartet.
Ja, also, aber die Friedensforschungsinstitute darf man nicht gleichsetzen mit der Friedensbewegung, wenngleich es hier natürlich Berührungspunkte gibt. Und es ist, oder ich sag mal so, und es gibt sicher auch Friedensforscher, die diese Position nicht teilen. Aber grundsätzlich halten die Friedensforschungsinstitute Waffenlieferungen, auch die Lieferung schwerer Waffen, im Moment für den einzig sinnvollen Weg, diesen Krieg zu beenden, zusammen mit Wirtschaftssanktionen natürlich und auch nach Abwägung aller Risiken. Ursula Schröder verteidigt diese Sichtweise auch ganz entschieden.
Die Friedensforschung hat vollkommen zu Unrecht den Ruf, dass wir zu Schönwetterthemen forschen. Die Friedensforschung ist die Forschung, die zu Krieg, die zu Gewalt und die zu Unsicherheit forscht. Und da ist schon lange die Debatte abgeklungen, ob Gewaltmittel als letzter Weg, als letzte Instanz in einem Krieg, einem Konflikt notwendig sein könnten. Das heißt, dass diese Debatte, die im Pazifismus teilweise geführt wird, Frieden schaffen ohne Waffen, die ist in der Friedensforschung gar nicht verbreitet.
So, also die Direktorin des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Lieferung von Waffen den Krieg weiter verlängern wird. Das heißt, wann es zu der gewünschten Plattform, zu den gewünschten Verhandlungen kommen wird, das ist ungewiss. Im schlimmsten Fall gibt es überhaupt keine Gespräche und dann ist ja der ganze Ansatz gescheitert.
Andreas, die Friedensforscher warnen ja eigentlich regelmäßig vor Aufrüstung und vor einer sich daraus ergebenden Rüstungsspirale. Aber auch hier, sagst du, gibt es jetzt offenbar eine Zeitenwende. Das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr zum Beispiel wird grundsätzlich für richtig gehalten.
Ja, das ist so. Und es wird auch für richtig gehalten, dass künftig jährlich mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben werden. Das heißt Ausgaben von rund 70 Milliarden Euro. Das mag viele sicherlich überraschen. Aber aus Sicht der Friedensforschungsinstitute ist die Bundeswehr schon lange nur unzureichend ausgestattet. Und das müsse sich ändern. Gerade bei Neuanschaffungen und Investitionen sei die Bundeswehr ganz weit hinten im Ranking der NATO-Staaten. Es würden lediglich 18,6% der Verteidigungsausgaben hierfür ausgegeben, wird in dem Friedensgutachten bemängelt. Also daher ist für die Friedensforscher das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro im Prinzip richtig. Allerdings wird es unbedingt für notwendig gehalten, dass das Beschaffungswesen reformiert wird, dass er eine unabdingbare Voraussetzung, um das Sondervermögen effektiv zu nutzen. Darüber haben wir ja hier in diesem Podcast auch schon immer wieder mal gesprochen. Aber nach diesen notwendigen großen Strukturveränderungen sieht es nicht aus. So ist zumindest meine Sichtweise. Das Verteidigungsministerium wird das mit Sicherheit anders sehen. Die Bundeswehr bemüht sich zwar um Veränderungen, aber das sind bestenfalls Reformchen, denn die Beharrungskräfte sind einfach zu stark im Moment noch.
Es gibt ja noch eine andere Frage, nämlich die, wie gehen wir eigentlich künftig mit Russland um? Welche Rolle soll das Land in einer künftigen neuen Sicherheitsordnung spielen? Du hast ja gesagt, die alte ist einfach kaputt. Was sagen dazu diese Friedensforschungsinstitute?
Ja, ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Und der Eindruck ist, dass die Politik dies aber eher verdrängt und sich damit überhaupt nicht beschäftigen will. Die Politik fährt eher auf Sicht. Im Augenblick geht es vor allem darum, Russland zu isolieren, ja sogar einzudämmen. Und Pentagon-Chef Austin hatte ja auch gesagt, das Ziel müsse sein, Russland so zu schwächen, dass es nicht noch einmal in der Lage sei, ein anderes Land so wie die Ukraine angreifen zu können. Die Hamburger Konfliktforscherin Ursula Schröder hält das für den falschen Weg, weil es nicht klug sei, Russland auf lange Sicht aus der internationalen Gemeinschaft auszuschließen.
Ich glaube, dass wir, was wir heute sehen, ist der Versuch, Russland in der internationalen Welt, in den internationalen Institutionen zu isolieren. Ich halte das im Prinzip langfristig für keine gute Idee, da wir es langfristig mit einem sehr, sehr großen Land zu tun haben, mit dem die internationale Gemeinschaft wieder in den Dialog treten werden muss.
Soweit also Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Das ganze Interview mit weiteren sehr interessanten Aspekten des Friedensgutachtens findet sich auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte.
Carsten, du hast als langjähriger Korrespondent in Stockholm auch viel über die baltischen Staaten berichtet, warst oft da in Estland, Lettland und Litauen, der größten der drei baltischen Republiken, alles ehemalige Sowjetrepubliken, seit Anfang der 1990er Jahre aber unabhängig und längst in der EU und in der NATO. Jetzt hat Litauen den Transport von Gütern auf der Schiene in die russische Exklave Kaliningrad gestoppt, Waren, die auf der EU-Sanktionsliste stehen. Das war die Begründung. Was waren das für Waren? Worum geht's?
Es ist nur grob rauszufinden. Es geht wohl hauptsächlich um Metalle, aber auch um Baumaterialien, die offenbar in Kaliningrad benötigt werden. Das sind so die großen Posten, die eigentlich genannt werden heute. Das Ganze gilt ja wohl schon seit dem vergangenen Samstag. Betroffen sind, zumindest nach Angaben der Gebietsverwaltung in Kaliningrad selber, so etwa 40-50% aller gegenwärtigen Transitgüter. Also das ist doch eine ganze Menge und sicherlich für diese Stadt, die Exklave, die eben wesentlicher auf den Bahntransport angewiesen ist. Natürlich gibt es auch einen Hafen und die Schiffe können kommen, aber doch ein ganz schön harter Schlag erstmal.
Gelten denn die EU-Sanktionen auch für den Transit? Das sind ja hier Waren von Russland für Russland.
Nein, generell nicht. Sie gelten tatsächlich nur für diese sanktionierten Materialien oder Waren, das haben wir gerade gesagt. Die Regierung in Vilnius hat sich dazu noch einmal ausdrücklich erklärt und hat gesagt, da zitiere ich mal wörtlich, der Transport aller anderen Waren, die entweder nicht sanktioniert sind oder noch keinen Sanktionen unterliegen, da kommen wir gleich noch drauf, der findet ebenso statt wie auch der Transit von Passagieren im Rahmen eines Sonderabkommens zwischen der Europäischen Union, Russland und Litauen. Da ist ja eben Russland, da kommen wir auch gleich drauf, wieder sehr erpicht drauf zu pochen, dass es dieses Abkommen gibt, das den Transit garantiert. Und Russland will sich ja auch damit überhaupt nicht abfinden.
Ja, du hast das Stichwort gesagt. Wie reagiert Russland? Was sagt die EU nun?
Russland ist natürlich schwer angefasst. Das ist vorsichtig ausgedrückt. Der Kreml-Sprecher Peskow hat gesagt, das sei mal einfach rechtswidrig, was Litauen sich da ausgedacht habe. Er spricht davon, dass das Teil einer Blockade sei. Das ist ein großes Wort und die Sprecherin des Außenministeriums Sacharowa hat gesagt, wenn dieser Gütertransit zwischen Kaliningrad und dem gesamten Territorium Russlands in der nächsten Zeit nicht in vollem Umfang wieder aufgenommen werde, dann behalte sich Russland vor, zum Schutz der nationalen eigenen Interessen zu handeln, ohne jetzt weiter auszuführen, was damit eigentlich ganz genau gemeint ist, da tappen wir im Moment noch ein bisschen im Dunkeln. Die EU versucht also, diesen Schaden zu begrenzen. Sie hat nach der russischen Kritik an der Beschränkung, das ist ja nicht der vollständige Stopp dieses Transits, die Überprüfung der Leitlinien der Sanktionen zugesichert. Das werde vorsorglich bestehen, das hat der Außenbeauftragte Borrell gesagt. Denn grundsätzlich habe man nicht den Eindruck, dass Vilnius da was falsch macht. Litauen habe keine unilateralen Maßnahmen erlassen, also nicht einseitig irgendwas gemacht, um Russland zu ärgern oder zu schaden, sondern Litauen handle auf der Grundlage von Leitlinien der EU-Kommission. Anschuldigung, das ist im Moment der Standpunkt von Brüssel, seien daher falsch. Die Anschuldigung, die Moskau erhebt, und auch reine Propaganda.
Ja, Russland will handeln. Wie gefährlich ist eigentlich die Situation? Was könnte Moskau, was könnte Russland tun?
Im schlimmsten Fall natürlich militärisch handeln. Da bin ich aber jetzt sehr viel am Lesen gerade und stelle eigentlich fest, dass so gut wie alle Fachleute sagen, das ist höchst unwahrscheinlich. Denn das würde ja, wie anfangs und eingangs ja schon erwähnt, die NATO in den Konflikt ziehen. Also diesen Suwałki-Korridor zu schließen, eher unwahrscheinlich. Man rechnet, glaube ich, eher mit wirtschaftlichen Maßnahmen. Unter anderem lese ich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken, dass die russische Seite angedroht hat, den Zugverkehr dann eben ganz einzustellen. Das würde die litauische Bahn ruinieren, hat da ein Fachmann gesagt. Aber natürlich würde das auch Kaliningrad erheblich schaden, denn es gibt immer noch Landwege, aber doch viel mehr noch auf den Seeweg angewiesen. Es ist also schwierig zu sagen, was Russland machen kann. Es ist im Moment absehbar, dass sogar der Streit sich noch verschärft. Offenbar ist die litauische Eisenbahn nicht besonders beeindruckt von den Drohungen und hält sich an die Sanktionen, an dieses sechste Sanktionspaket, das ja vorsieht, dass Ende des Jahres dann auch kein Öl und keine Kohle mehr nach Kaliningrad transportiert werden dürfe. Nun könnte man, letzter Punkt noch sagen, warum drehen die nicht einfach, die Russen, den Litauern das Gas ab? Klingt plausibel, macht aber keinen Sinn, denn die drei baltischen Republiken kaufen schon gar kein russisches Gas mehr. Und gerade Litauen, da habe ich schon in Stockholm drüber berichtet, die waren halt sehr, sehr früh damit, sich ein LNG-Terminal zu bauen in Klaipeda. Also ein Terminal, wo Schiffe mit Flüssiggas gelöscht werden können, wo man dieses Flüssiggas ins eigene System pumpt. Die sind also gut aufgestellt und eben in keiner Weise so abhängig von russischem Gas und damit eben auch nicht so verwundbar, was russischen Druck angeht, wie zum Beispiel Deutschland. Andreas, damit kommen wir schon zu unseren E-Mails. Und zwar hat uns Lars Karl geschrieben: Glauben Sie, dass je länger der Krieg dauert, die Ukraine vielleicht mehr und mehr den Weg des Guerillakrieges gehen wird? Du hast ja gerade das Friedensgutachten zitiert. Das sieht ja nach einem längeren Krieg aus. Weitere Frage von Lars Karl dann eben, wird sich die Ukraine möglicherweise für die Russen in ein zweites Afghanistan verwandeln?
Ja, ich muss sagen, das halte ich durchaus für möglich. Der Krieg dauert ja bereits jetzt erheblich länger, als der Kreml es angenommen hat. Und er könnte sogar Jahre dauern. Wir haben ja eben schon mal den NATO-Generalsekretär Stoltenberg zitiert. Der sieht das nämlich genauso. Jetzt kann man durchaus von einer Phase eines Abnutzungs- und Zermürbungskrieges, denke ich, sprechen. Auch wenn russische Truppen im Osten weiterhin versuchen, den kompletten Donbass zu kontrollieren. Im Süden sind die russischen Truppen ja auch bemüht, ihre Position im Augenblick zu halten. Also es könnte durchaus zu einem militärischen Patt kommen. Und vieles wird aber auch davon abhängen, ob es zu der angekündigten ukrainischen Großoffensive kommen wird und wie diese dann verläuft. Die gegenwärtigen Waffenlieferungen haben nicht nur das Ziel, den russischen Vormarsch zu stoppen. Das ist ihnen ja bereits weitgehend gelungen, wenngleich unter großen Verlusten auch für die ukrainischen Streitkräfte. Die Waffenlieferungen dienen aber auch der Vorbereitung einer ukrainischen Großoffensive. Und jetzt nochmal zurück zum Afghanistan-Vergleich. Im Süden werden ja schon seit einiger Zeit ukrainische Gebiete von russischen Truppen kontrolliert. Und nicht nur in der Region Cherson hat es Widerstand gegen die russischen Besatzer gegeben, zivilen Widerstand, aber auch militärischen Widerstand. Und westliche Geheimdienste haben schon vor einiger Zeit auf Anschläge auf russische Truppen hingewiesen, darüber berichtet. Und dabei sind auch Bahnverbindungen zerstört worden. Es hat auch tote russische Soldaten gegeben. Also es gibt bereits jetzt Partisanaktivitäten. Genannt werden unter anderem die Region Melitopol und auch Saporischschja. Man muss sehen, der Widerstandswille der Ukrainer ist groß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bewohner von Cherson eine Annexion einfach so hinnehmen werden. Der Widerstand gegen die Besatzer würde dann vermutlich noch erheblich größer, noch stärker werden, wenn es zu einer Annexion kommen würde. Ja, und die Ukraine könnte in der Tat, so würde ich es sehen, zu einem zweiten Afghanistan werden. In dem knapp 10-jährigen Krieg hat die Sowjetunion damals ja insgesamt 15.000 Soldaten verloren. So viele Soldaten sind auch nach Schätzungen westlicher Geheimdienste bereits jetzt in der Ukraine getötet worden, also in knapp 4 Monaten. Und es könnten vermutlich noch mehr werden. Denn ich glaube nicht, dass eine Annexion so friedlich ablaufen wird wie damals 2014 bei der Aneignung der Krim.
Moritz Rabe aus Braunschweig schreibt, wenn es für Putin wesentlich einfacher wäre, Personal im Kriegsfall zu rekrutieren, darüber hast du im letzten Podcast gesprochen, als eben in der aktuellen militärischen Spezialoperation, ist dann nicht aktuell mehr denn je Vorsicht geboten, was Waffenlieferungen angeht? So könnte Putin doch seinem Volk verkaufen, dass es plötzlich ein Krieg ist, da sich die NATO einmischt.
Ja, bei Waffen ist immer Vorsicht geboten und grundsätzlich ist die Lieferung von Waffen natürlich immer auch eine Parteinahme. Aus völkerrechtlicher Sicht wird man damit allerdings nicht automatisch zur Kriegspartei, aber entscheidend ist die Wahrnehmung des Kremls, ab wann Moskau gegebenenfalls die Waffenlieferungen als eine Einmischung, als Bedrohung betrachtet. Ob das dann auch dann zur offiziellen Ausrufung des Krieges führt und zur Generalmobilmachung führt, das wissen wir nicht. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein und das ist nicht unbedingt zwingend. Das Kalkül und die Entscheidungsprozesse im Kreml, die kennen wir einfach nicht. Und nach meinem Eindruck aber würde sich auch bei einer Generalmobilmachung das russische Personalproblem nicht kurzfristig ändern. Denn viele Reservisten verfügen nur über militärische Grundkenntnisse, müssten also vermutlich erneut ausgebildet werden. Aber grundsätzlich sind mit der Lieferung von Waffen in der Tat Gefahren verbunden. Das wissen auch die westlichen Länder. Daher werden ja auch nicht alle Waffen geliefert, die auf der Wunschliste der Ukrainer stehen. Es gibt also hier durchaus rote Linien. So sind bisher keine Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine ausgeliefert worden. Die USA haben ja auch lange mit sich gerungen, mehrfach Raketenwerfer zu liefern. Washington hat sich schließlich dafür entschieden, aber erst nachdem Kiew zugesichert hatte, damit nicht Ziele in Russland anzugreifen. Deutschland und Großbritannien haben dann ebenfalls diese Systeme zugesagt. Und vor einigen Wochen hatte es ja aus Moskau eine diplomatische Note an Washington gegeben. Die Washington Post hatte darüber berichtet, auch wir haben darüber gesprochen, Carsten. Darin wurden die USA davor gewarnt, sensitive Waffensysteme zu liefern. Dadurch könnte sich die Lage verschlimmern. Unkalkulierbar könnte die Lage werden. Was aber genau sensitive Waffensysteme sind, das wurde nicht ausdrücklich gesagt. Also der Krieg kann durch Waffenlieferungen nicht nur verlängert werden, er kann auch eskalieren.
Und noch etwas zum Thema Waffenlieferungen. Ich lese gerade bei Twitter einen Tweet vom ukrainischen Verteidigungsminister, der sich bei Deutschland bedankt und sagt, die Panzerhaubitzen 2000 sind jetzt Bestandteil unseres Arsenals. Daraus muss man ja schließen, dass dieses schwere Waffensystem geliefert worden ist. Hast du davon auch gehört, Andreas?
Ich habe es gelesen, muss ich sagen, in den Agenturen, die haben das gemeldet. Dann ist es wohl so, das war ja auch im Vorfeld, glaube ich, auch von dem ukrainischen Botschafter schon so weitgehend angekündigt worden. Das war ungewöhnlich, das hat auch ein bisschen für Naserümpfen beim Verteidigungsministerium geführt. Aber sie sind jetzt da und dann ist es wohl auch so, dass ja offiziell auch die Politik verfolgt wird von der Bundesregierung, dass man durchaus jetzt offener damit umgeht, was geliefert wird. Denn es gibt ja auch seit dem Dienstag jetzt eine Liste, wo im Einzelnen aufgeführt ist, welche Waffen an die Ukraine geliefert worden sind.
Wenn Sie uns Fragen schreiben wollen, Kommentare zum Podcast, dann tun Sie das gerne. Die Adresse streitkräfte@ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast wie immer mit
Andreas Flocken
und mit Carsten Schmiester. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann gefällt Ihnen ja vielleicht auch ein Podcast aus unserer NDR Infowissenschaftsredaktion. Im Coronavirus Update spricht meine Kollegin Corinna Hennig mit Live-Erik Sander von der Berliner Charité. Der ist dort Immunologe und erklärt, warum die Impfstoff-Updates keine Gamechanger werden und weshalb er Hoffnungen auf Nasensprays setzt. Dieses Coronavirus-Update gibt es in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Da können Sie den Podcast auch abonnieren, genauso wie unseren, also Streitkräfte und Strategien. Der Vorteil, Sie verpassen keine Ausgabe mehr.